Ja, ich begrüße euch zur Predigt. Ich habe jetzt lange nicht gepredigt, in der Vineyard Aachen, im Gottesdienst zumindest nicht. Und ich habe einfach gemerkt, bei der Vorbereitung, dass ich es sehr vermisst habe. Und warum ich das einfach liebe, zu predigen. Und ich liebe es zu predigen, weil Gott so viel mehr für dich hat und für mich hat. So viel mehr, und das kann ich einfach sagen, auch wenn ich gar nicht weiß, was du im Moment gerade erlebst oder durchmachst, ob es dir gerade gut geht oder nicht. Gott hat so viel mehr für dich und für mich. Es ist ganz spannend, wenn man mal guckt, welches Land den Israeliten verheißen wurde, wenn man sich mal anschaut, die Beschreibung der Grenzen, das ist ganz faszinierend. Die Grenze in den Osten geht bis an den Euphrat. Könnt ihr euch gerne mal auf der Karte anschauen, wie groß das ist. Israel hat dieses Gebiet nie eingenommen. Zu keinem Zeitpunkt. Die Grenzen gehen bis an den Euphrat. Gott hat so viel mehr für uns. Und ich liebe es zu predigen, weil ich dazu beitragen möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen. Den nächsten Schritt in dieses Land hinein, das einfach da vor uns liegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das gar nicht ausschöpfen. Aber wir können so viel wie möglich einfach davon nehmen. Und das ist auch was, ich bin auch Fußballfan, das wissen die meisten von euch. Und ich bin auch Bayern-Fan. Und das ist tatsächlich so, das sage ich nicht zum Spaß, sondern das ist tatsächlich so, was ich daran so liebe, Fan des FC Bayern zu sein. In der letzten Saison hat dieser Verein alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. 6 Titel. Mehr geht im Vereinsfußball nicht. Also man kann nicht irgendwie noch eine erfolgreichere Saison spielen. Ist unmöglich. Aber der Leitspruch dieses Vereins, wie es jetzt weitergeht, ist weiter, immer weiter. Das ist das, was die sagen. Ja, weiter, immer weiter. Und das inspiriert mich als Christ einfach unheimlich. Weil es geht mir nicht darum, mal siegreich zu sein oder mal irgendwie mit Gott irgendwie eine erfolgreiche Schlacht zu schlagen, sondern mir geht es ja darum, im Sieg zu leben. Und das sehe ich bei diesem Verein auch. Es geht nicht darum, mal ein Spiel zu gewinnen, es geht darum, einfach in diesem Erfolg zu leben, in diesem Sieg zu leben. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt, in diesem Sieg zu leben. Und ich denke einfach auch, dass wir als Christen einfach nicht hier sind auf dieser Erde, um uns irgendwie einzurichten oder um irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was wir erreicht haben oder was auch immer oder wo wir stehen, sondern es geht eben immer weiter. Da ist dieses Land vor uns. Es geht darum, dieses Land zu behalten, das wir schon eingenommen haben. Aber es geht auch darum, eben weiterzugehen, die Werke des Teufels zu zerstören. Davon hat der Reinhard gesprochen vor 2 Wochen. Die Werke des Teufels zerstören. Da denkt man, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das höre, die Werke des Teufels zerstören, denke ich immer direkt an Dämonen austreiben und sowas. Das kann es ja auch sein, aber es muss nicht, das können auch kleinere Dinge sein, vermeintlich kleinere. Das können auch, ich habe ein schönes Zitat. Also ich liebe Herr der Ringe, sämtliche Filme und Bücher und alles, was dazugehört. Und es gibt da ein wunderschönes Zitat, was dazu passt. Und zwar sagt Gandalf, das ist ein Zauberer in den Filmen, also ein Guter, weil die Hauptperson oder eigentlich die Hauptperson im Film sind einfach kleine Leute, sind kleine Hobbits und die sind halt nicht besonders, die sind nicht besonders attraktiv. Ja, es sind jetzt keine großen Helden oder so, sind einfach kleine Leute, die haben so behaarte Füße, so große Klumpen haben die, also die sind so ein bisschen tollpatschig auch und so. Und Gandalf sagt an der Stelle, ich finde, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Ja, Philipp hat letzte Woche den Reigen einer neuen Predigtserie eröffnet, und zwar heißt die Regeln und Gesetze. Und das Thema ist natürlich hochaktuell, weil wir im Moment mit vielen Regeln noch mehr als sonst konfrontiert sind, die uns so einiges abverlangen. Aber es ist natürlich auch uralt, wenn wir an die Jahrtausende alten Gebote denken, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, mit denen er einen Bund geschlossen hat. Das ist ja das, was Philipp letzte Woche auch ausgeführt hat. Menschliches Miteinander und das Miteinander von Gott und Menschen braucht Regeln. Das ist uns allen klar. Aber war das denn immer so? Wenn wir mal zurückgehen, ganz zurück, ganz, ganz zurück, an den Anfang, als Gott den Menschen schuf, wie uns die Bibel berichtet, da gab es gar kein Gesetzbuch, da gab es gar kein Regelbuch. Das Einzige, was es gab, ist eine Regel, eine einzige Regel gab es. Du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war's. Und auch das Strafmaß war mit angegeben, denn so heißt es in 1. Mose 2,17, an dem Tag, da du von diesem Baum isst, musst du des Todes sterben. War also auch kein Geheimnis. Eine einzige Regel, wie sich dann später herausstellte, eine Regel zu viel. Wir halten an der Stelle einfach mal fest, der Mensch hat von Beginn an Schwierigkeiten damit, Regeln zu halten. Und der heutige Predigttext, bei dem es eben auch um ein Gesetz geht, und zwar um das Gesetz des Herrn, ist der Psalm 1, den ich jetzt vorlese nach der Übersetzung Neues Leben. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Der Psalm 1 und damit das ganze Buch der Psalmen beginnt mit dem Wort glücklich. Und Ziel, Zweck und Absicht von diesem Psalm ist mir und dir klarzumachen, was ich tun muss, um glücklich zu sein. Und zwar hier auf dieser Erde. Weder im deutschen noch im hebräischen Text findet man irgendeinen Hinweis darauf, dass es um himmlisches Glück geht. Es geht um Glück hier auf dieser Erde. Und im ersten Vers dieses Psalmes werden Menschen als glücklich bezeichnet, die bestimmte Dinge nicht tun. Lest gerade mal vor. Da heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Also gut, tue ich das halt nicht. Aber was muss ich denn tun, um glücklich zu sein? Hier auf dieser Erde. Und das steht dann in Vers 2. In der Luther-Übersetzung heißt es da, sondern hat Lust, also tut diese Dinge nicht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das Gesetz Gottes, darum geht es hier, das steht hier im Fokus. Und David, der Schreiber des Psalmes, König David, der bezieht sich mit diesem Begriff Gesetz auf die Tora. Das ist der erste Teil der hebräischen Bibel, uns bekannt als die 5 Bücher Mose. Das ist das, worauf sich David bezieht. Im weiteren Sinne bezeichnet dieser Begriff, oder können wir diesen Begriff verstehen, als das Gesetz entsprechend dem ganzen Alten Testament. In unserem christlichen Sinne ist es die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes. Wir sollen unsere Lust haben an Gottes Wort. Und dieses Wort Lust, das ist, ja, ich liebe es. Ich liebe dieses Wort Lust, weil es so stark ist und weil es so viel beinhaltet. Ich habe mal nachgeschaut, welche Worte mit diesem Wort in Zusammenhang gebracht werden, beziehungsweise synonym verwendet werden. Und einige, nicht alle, sondern einige davon sind Bedürfnis, Begeisterung, Freude, Begehren, Leidenschaft, Interesse, Genuss, Erfüllung, Sehnsucht, Wunsch, Energie, Feuer, Fantasie, Eifer, Drang, Aufmerksamkeit, Verlangen, Vorliebe. Wie gesagt, ein unheimlich starkes Wort. Lust ist kein Gefühl, sondern ein Zustand. Wenn dich jemand fragt, hast du Lust? Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? Naja, dann hast du entweder Lust dazu oder hast keine Lust. Oder du hast ein bisschen Lust, das gibt's ja auch. Ja, bisschen Lust. Und wenn ich das Wort Lust mit meinen eigenen Worten beschreiben oder definieren müsste, würde ich sagen, Lust ist ein angeregter Zustand bezogen auf die Durchführung einer Aktivität oder eines Seinszustandes. Und bei dem Wort angeregter Zustand, da müssten die Chemiker unter euch, sind Chemiker unter uns, da müssten die Chemiker unter euch aufmerken, denn das ist ein Begriff aus der Chemie und ein angeregter Zustand, also sagen wir mal so, man unterscheidet den Grundzustand, das ist die energieärmste Form von Atomen, Atomkernen und Molekülen, und dann gibt es eben den angeregten Zustand oder angeregte Zustände, das sind Zustände höherer Energie. Und man könnte so Lust als einen Anregungszustand bezeichnen. Ich weiß noch, als die Zeit mit Boris Becker aufkam, hier, wann war das, 85, ne? 85 und so weiter, oh, ich habe dann Tennis geguckt, ich war voll dabei und danach bin ich raus. Ich hatte dann so Lust, Tennis zu spielen. Dann bin ich rausgegangen, habe Tennis gespielt. Das heißt, ich war angeregt durch das, was ich da gesehen habe. Ja, und wie gesagt, ich finde es eine sehr treffende Bezeichnung. Lust ist ein Anregungszustand. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, hier oder auch zu Hause, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 der Grundzustand wäre, also dieser energieärmste Zustand, und dann 1 bis 10 die Anregungszustände. Wie viel Bock hast du auf das Wort Gottes? Wie sehr genießt du es, im Wort Gottes zu lesen oder dich damit beschäftigen? Wie viel Kraft generierst du aus dem Wort Gottes? Hast du ein unstillbares Verlangen danach, die Worte der Bibel in dich aufzunehmen? Schätzt euch da doch jetzt einfach mal selber ein. 0 bis 10. Ich kann nicht Gedanken lesen, dein Nachbar vermutlich auch nicht. Wenn es die Null ist, dann ist es die Null. Dann hast du vielleicht noch gar keinen Bezug zu diesem Buch oder bestimmt noch gar keinen Bezug zu diesem Buch. Dann ist das für dich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber vielleicht ist es ja auch die 3 und du schaust ab und zu mal hinein. Aber vielleicht ist es auch die 8 und du hast diese beste Gewohnheit in deinem Leben, täglich Gemeinschaft mit dem Wort Gottes zu haben. Habt ihr für euch eine Zahl? Ich möchte euch jetzt eine Person vorstellen, die diesbezüglich auf dieser Skala komplett auf der 10 ist. Komplett auf der 10. Und diese Person hat so Aussagen getroffen wie: Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Oder: Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnung in deiner Gerechtigkeit. Oder: Das dritte. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Um nur 3 zu nennen, aus insgesamt 176 solcher Verse. Die Bibelkenner unter euch merken, dass es sich da um den Psalm 119 handelt. Das ist das längste Kapitel der Bibel. Und erstaunlich ist ja, dass der Schreiber dieses Psalmes, der übrigens unbekannt ist, sich ja auch nominell erstmal nur auf die Tora bezieht, auf diese Gesetzbücher Mose. Aber was ist denn bitte schön an diesem Gesetz so spannend und so aufregend und so, ja, sehnsuchtsgebietend? Offensichtlich hat der Mensch ganz grundsätzlich das Verlangen, eine Anleitung für sein Leben zu bekommen. Etwas, woran er sich halten, etwas, woran er sich orientieren kann. Etwas, das ihm sagt, was gut und richtig ist. Und genau das bietet uns das biblische Gesetz. Es ist das Gesetz des Lebens oder wie Philipp letzte Woche gesagt hat, die Spielregeln des Lebens. Wer sich daran hält, dem geht es gut. Wer sich daran hält, der hat ein langes, erfülltes Leben. Wer sich daran hält, der ist vor Gott gerecht. Es ist quasi eine Anleitung oder das Gesetz leitet mich an, ein gutes Leben zu führen. Quasi eine Anleitung zum Glücklichsein. Also gut, wir haben dieses Lebensgesetz, aber es gibt da ein Problem. Und das Problem ist, dass wir das gar nicht hinkriegen, dieses Gesetz zu halten. Unsere menschliche Natur, die sich nicht an Regeln halten, sondern selbstbestimmt leben will, steht uns da im Weg. Wie deutlich sehen wir das jetzt gerade in der Corona-Krise? Wir haben dieses Gesetz im Blickfeld, aber wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Die Tatsache ist, wir kriegen das nicht hin, dieses ganze Gesetz zu halten. Und es kommt ein weiteres Problem hinzu, denn es heißt ja an der Stelle, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Selbst wenn ich auf der Skala, auf der 10 bin, in meiner Lust, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, kriegt man vielleicht 5 Stunden hin am Tag, wo man irgendwie sich mit diesen Texten beschäftigt. Philipp vielleicht 6, okay. Der Einsiedlermönch vielleicht 7 bis 8. Aber den ganzen Tag, geschweige denn Tag und Nacht, das ist irgendwie schwierig bis unmöglich. Es gibt eine Lösung für dieses Problem, für diese Probleme, das ist die gute Nachricht. Es gibt ein neues Gesetz. Ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz Christi, das das alte Gesetz, was so für die 10 Gebote steht, nicht aufhebt, sondern zur vollen Entfaltung bringt. Das alte Gesetz mit seinen unzähligen und detaillierten Forderungen, Vorschriften und Geboten, denkt man nur an die ganzen Opfervorschriften, wird in seiner Gesamtheit zur Erfüllung gebracht eine einzige Regel, ein einziges Gebot, das Gesetz Christi. Und dieses Gebot besteht aus 4 Worten. Liebe Gott und Menschen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist einen entscheidenden Schritt auf uns Menschen zugegangen, indem er Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Schuld und für unsere Krankheit hat sterben lassen. Und er lädt uns ein, mit ihm eine Liebesbeziehung zu führen, die heute anfangen kann, wenn du dich heute darauf einlässt und die niemals endet. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück zum Text und setzen das mal ein, dieses neue Gesetz, dieses Gesetz Christi. Wenn du Lust hast am Gesetz des Herrn und sinnst über seinem Gesetz Tag und Nacht, also wenn du Lust hast am Gesetz Christi, in dieser Liebesbeziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen zu leben, ja dann, was ist denn dann? Dann bist du wie dieser Baum. Dann bist du wie dieser Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, so heißt es, das gerät wohl. Was du dann machst, das gelingt dir. Alles, was du dann machst, gelingt dir. Das ist der Sinn dieses Verses. Und jetzt bleibt es spannend. Wie können wir diese Liebesbeziehung zu Gott und unseren Mitmenschen leben? Wie kann diese Lust entstehen? Beziehungsweise bestehen bleiben, mit Gott zu leben. Diese Lust ist nichts anderes als ein Geschenk. Wir haben gesagt, also ich habe gesagt vielmehr, Lust ist ein Anregungszustand. Ja? Gott regt uns an. Gott regt uns an, dass wir Lust haben an ihm. Gott regt uns an, dass wir Lust haben an seinem Wort. Gott regt uns an, dass wir seine Werke tun wollen. Diese Lust ist ein Geschenk. Aber wie können wir sie behalten, diese Lust? Und das ist ein Geheimnis. Und es lautet, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die Beschäftigung mit der Bibel zieht dich in die Gegenwart Gottes, in die Gemeinschaft mit ihm. Und die Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes, regt dich an, gibt dir ein unstillbares Verlangen nach seinem Wort. Ich sage das nochmal. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes zieht dich in die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes gibt dir ein unstillbares Verlangen nach deinem Wort. Das ist das, was man einen Gotteskreis nennt. Es gibt nicht nur Teufelskreise, es gibt auch Gotteskreise. Teufelskreise, die ziehen dich immer weiter nach unten, und Gotteskreise, die ziehen dich immer weiter nach oben. Dass du dieses Land einnehmen kannst. Habe deine Lust am Gesetz Christi und sinne über seinem Gesetz Tag und Nacht. Jetzt macht es auch Sinn. Bleib da 24/7 dran. An Gott. Ihn zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben. Und das wird dir alles abverlangen. Das ist kein Hobby in unserem Leben, das ist das Leben selber. Das ist der Kampf des Glaubens, in dem wir täglich stehen. Und ich frage dich, willst du wieder ganz neu in diesen Gotteskreis einsteigen? Ist ja auch egal, wo du einsteigst. Du kannst einsteigen, indem du die Nähe Gottes suchst. Du kannst einsteigen, indem du das Wort, aber du kannst auf nichts von diesen Sachen verzichten. Sonst funktioniert der Kreis nicht mehr. Du brauchst sein Wort und du brauchst diese intensiven Zeiten mit ihm. Gottes Beistand. Damit du das stehen kannst, was er dir geben will. Und warum ist das so? Warum ist das so eng miteinander verbunden? Weil Jesus in Person ja das zu Fleisch gewordene Wort ist. Das Wort Gottes ist in Christus und Christus ist im Wort Gottes. Ja, willst du wieder neu in diesen Gotteskreis einsteigen? Oder heute vielleicht zum allerersten Mal? Schau mal in die Kamera. Willst du Gott wieder ganz neu sagen, ich feiere dich, ich liebe dich, ich will mit dir leben und ich will zurück zu dieser ersten Liebe, wo alles so besonders war? Es ist eine Sache, wenn der Teufel jemand aus diesem Gotteskreis herausbringt, das tut er. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das die beiden Dinge sind, die vom Teufel ganz oben auf der Liste stehen. Guck, dass er das Wort Gottes nicht liest und halte ihn ab von intensiver Gemeinschaft mit Gott, dass er in dieses, naja, wenn man es fromm sagt, sagt man, der Allerheiligste kommt. Also diese ganz, ganz nahe Begegnung mit Gott erlebt. Also es ist eine Sache, wenn der Teufel das schafft, jemand da rauszubringen. Es ist eine Sache, wenn der Glaube saft- und kraftlos wird. Aber eine andere Sache ist es, da wieder einzusteigen, wie zu sagen, ja, okay, irgendwie ist mir die Lust geraubt worden, irgendwie ist mir die Freude geraubt worden an Gott, an Gottes Wort. Aber ich kann da wieder einsteigen und ich bin wieder voll im Spiel. Gott wartet auf dich. Jeden Tag, dass du in seine Gegenwart kommst und er diese Gemeinschaft haben kann mit seinem Lieblingssohn und mit seiner Lieblingstochter. Er möchte dich on fire setzen, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt und dazu beiträgst, dass Gottes Königreich gebaut wird. Und Gott will dir nicht nur morgen zwischen 7 und 8 begegnen, sondern auch jetzt, hier und heute. Und damit komme ich zum letzten Vers dieses Psalmes. Da heißt es auch in der Luther-Übersetzung, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Da steckt dieses Wort kennen drin und kennen ist im Deutschen, sagen wir mal, Allerweltswort. Kennst du den Film? Ja, kenne ich, okay. Oder kennst du das und das? Im Hebräischen, allerdings, oder das Wort, was da im Hebräischen zugrunde liegt, das ist ein unheimlich geniales und unheimlich tiefes Wort. Wenn ich nämlich nach diesem hebräischen Wort jemanden kenne, dann bedeutet das, dass ich mit Gewissheit, mit Exaktheit, mit Genauigkeit über diese Person Bescheid weiß. Und zwar deswegen, und das ist die Voraussetzung für dieses Wort, dass ich diese Person permanent sehe. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Der Herr kennt dich. der sieht dich. Der sieht dich permanent. Das mag dir jetzt ein gutes Gefühl geben oder auch nicht, aber er sieht dich permanent. Er sieht dich jetzt. Und er sieht dich in 5 Minuten. Und er kennt dich zu 100%. Und ich möchte dich und mich jetzt einladen, mit diesem Gott Blickkontakt aufzunehmen. Okay, das kann man zur Kenntnis nehmen, dass Gott mich sieht. Aber eine andere Sache ist es, diesen Blickkontakt aufzunehmen. Und vielleicht ist es so, wenn man das hört, dass man bei diesem Gedanken Scham empfindet, Gott in die Augen zu schauen, aus welchem Grund auch immer. Oder vielleicht hast du das noch nie gemacht, Gott in die Augen zu schauen, diesen Blick zu erwidern. Und willst du nach vorne kommen? Ja, ihm in die Augen schauen und das zu empfangen, was Gott da für uns, für dich bereitet, was er dir vielleicht schon seit langer Zeit sagen will. Und du hast auch deinerseits die Möglichkeit, ihm zu sagen, was auf deinem Herzen ist. Vielleicht auch in Bezug auf diese Predigt. Was auch immer. Vielleicht schließt du jetzt einfach mal die Augen. Wir können nämlich Gott in die Augen mit verschlossenen Augen gucken. Und ich bete, Heiliger Geist, komm und erfülle diesen Raum. Heiliger Geist, komm und erfülle du diesen Kirchenraum und erfülle du, Herr, den Raum in unseren Herzen jetzt. Und ich gebe schon zu, dass es ein Wagnis und ein Abenteuer ist, Gott in die Augen zu schauen, aber ich möchte dich ermutigen, das jetzt zu tun. Denn es lohnt sich. Es steckt so viel drin in diesem Blick. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen jetzt hilfst, der das möchte, der das will, der sich jetzt da aufmachen will, Gott in die Augen zu schauen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das jetzt zu tun. Bedürfnis hast, hier nach vorne zu kommen, um damit irgendwas auszudrücken oder auszudrücken, dass, keine Ahnung, um dann vor Gott ein Zeichen zu setzen, dann mach das. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Fühl dich jetzt frei einfach. Wenn es prophetische Eindrücke gibt, könnt ihr der Susi das sagen.
eben so dieses Bild vor Augen von einem ganzen Stapel an Zeitungen und an Büchern, Smartphone, Tablet, alles Mögliche. Und unten drunter lag ein Brief mit einem Herzen drauf. Das war der Liebesbrief Gottes. Aber da war so viel oben drüber. So viel, wo sich der ein oder andere vielleicht mit Videos zugeballert hat, mit Nachrichten. Viel zu viel Nachrichten geguckt. Viel zu viel gelesen, um sich abzulenken, um nicht da dran zu kommen, was da unten drunter liegt. Und es war nicht mehr attraktiv, aber es ist ein Liebesbrief von Gott. Und Gott möchte dir ganz neu begegnen. Und er möchte diesen ganzen Müll, all das, was in Gedanken so viel Raum eingenommen hat, er möchte das, möchte dich dazu einladen, dass du es beiseite schiebst und dass du diesen Liebesbrief aufmachst, der für dich ist.